Wäre sonst langweilig. Klein, aber oho, hat meine Mutter immer gesagt und mich damit getröstet, was aber nicht verhindern konnte, dass ich jetzt im Alter auch noch geschrumpft bin. Nachweislich. Ja, schön ist das alles nicht. Das Leben ist manchmal nicht so schön. Und man muss sich schon manchmal fragen, was jetzt? Noch was? Ach ja, ich bin so ein bisschen zu radikal heute, okay. Man muss sich schon manchmal fragen, schaffen wir es? Kommen wir ans Ziel in unserem Glaubensleben? Wir hatten ja so ein ähnliches Thema hier schon mal über die Glaubensgewissheit. Man weiß, Jesus hält mich fest, ich komme ans Ziel. Das steht natürlich außer Frage. Aber trotzdem heute noch einmal mit einem etwas anderen Schwerpunkt die Frage, wie wir ans Ziel kommen. Also beim Christsein ist es ja eigentlich relativ einfach, würden wir alle sagen. Man weiß, wie es losgeht. Also man muss sich bekehren, man muss Ja sagen zu Jesus, ihm sein Leben ausliefern. So geht's los. Und dann lebt man, was so alles passiert im Leben, und irgendwann mal ist man am Ziel. In der Regel dann, wenn wir den letzten Atemzug hier getan haben. Das ist bei dem einen früher, bei dem anderen später, wie es Gott führt. Aber zwischen Start und Ziel ist doch eine lange Zeit. Paulus redet davon, das ist wie wenn man als Läufer auf der Rennbahn unterwegs ist. Man hat immer das Ziel vor Augen, da muss ich hin. Es sind noch ein paar Meter oder vielleicht beim Marathonlauf Kilometer, die man laufen muss. Aber man weiß, das ist mein Ziel. Aber ich bin unterwegs. Und unterwegs sein ist manchmal anstrengend. Nicht immer einfach. Und manchmal wird uns auch bewusst, wir sind noch nicht am Ziel. Wir merken, wir können immer noch sündigen. Wir können immer noch Mist bauen, wie es der Wolfgang gerade genannt hat. Wir können immer noch ziemlich daneben liegen. Wir können immer noch andere Menschen verletzen mit unseren Worten. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind nicht besser, aber wir sind besser dran, weil wir Jesus haben. Und tatsächlich hat der Paulus mal gesagt, so ist das mit unserem Leben, wisst ihr nicht, 1. Korinther 9, dass diejenigen, die auf der Rennbahn laufen, die laufen zwar alle, aber es ist ja nur einer erlangt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Also das heißt, wir sollen so laufen, es geht echt um alles. Es klingt so, als ob es nur einen einzigen Sieger bei diesem Wettlauf gibt. Da hinkt das Bild natürlich, weil es kommt ja nicht nur ein einziger Christ in den Himmel. Aber Paulus will damit sagen, so entschlossen, so ernsthaft, so hingabebereit, so leidenschaftlich sollt ihr unterwegs sein mit Jesus, wie bei einem Marathonläufer, der sein Äußerstes an Kraft und Ausdauer einsetzt, wirklich bis kurz vorm Kollaps, bis er schließlich erschöpft und ermattet, aber doch als erster eben siegreich durchs Ziel läuft. Und bis dahin ist der Läufer vielen Strapazen und Herausforderungen ausgesetzt, vielleicht manchmal sogar der Versuchung, den Lauf ganz abzublasen, einfach aufhören, Schluss mit der Strapaze, bis er schließlich am Ziel ist und dann ist er stolz und überglücklich, es geschafft zu haben. Wie so bei so einer Bergsteigerei, die ist ja eigentlich auch fürchterlich anstrengend im Grunde genommen, ziemlich unangenehm und man schwitzt. Aber wenn man dann den Gipfel erreicht hat, das ist einfach toll. Und der Ausblick und das Gefühl, ja, das habe ich auch schon erleben dürfen. Das ist ein schönes Gefühl, wirklich. Und als Christen legen wir einen Weg zurück. Wir müssen wachsen, wir müssen reifen, wir machen Erfahrungen, wir müssen uns bewähren, wir lernen. Das sagt Paulus mal in Galater 4, das ist, Christus muss in uns Gestalt gewinnen. Also wir sollen eigentlich immer ähnlicher unserem Vorbild werden. Lernen, was würde Jesus tun? Gab mal eine Zeit lang so eine Welle. What would Jesus do? Also die Abkürzung, was würde Jesus tun? Sogar am Armband hat man es getragen und so weiter. Ist aber genau die richtige Frage. Wir sollen uns fragen, was würde Jesus tun? Was würde er jetzt in der Situation empfehlen? Was ist richtig? Ja, und irgendwann ist es zu Ende, wir sind dann beim Herrn und bis dahin sind wir eben auf der Rennbahn unterwegs und das ist unser Thema heute Morgen, wie wir ans Ziel kommen. Dazu hören wir auf einen Text aus der Bergpredigt. Nicht nur, aber auch die Bergpredigt ist es, die uns lehrt, wie man mitten in dieser doch relativ gottlosen Welt gottgefällig leben kann. Dafür gibt es die Bergpredigt und noch andere Texte aus der Bibel. Ich lese Matthäus 5, Verse 38 bis 48. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich hingegen sage euch, ihr sollt dem Bösen keinen Widerstand entgegensetzen, sondern wer dich auf die rechte Wange schlägt, dem halt auch noch die andere hin. Und wenn mit dir jemand einen Rechtsstreit anfangen will, will dir dein Untergewand wegnehmen, dem überlass auch noch deinen Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, dass du eine Meile mit ihm gehst, dann geh zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Ihr habt auch gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Das ist schon interessant, weil das steht ja gar nicht im Alten Testament, dass man den Feind hassen soll. Aber das haben die Leute so ergänzt, sage ich mal, ja. Den Nächsten lieben, den Feind hassen. Ich hingegen sage euch, liebet eure Feinde. Und manche Handschriften im Griechischen fügen da noch hinzu, segnet die euch fluchen, tut denen Gutes, die euch hassen. So steht es auch nochmal in Lukas 6, dieselben Worte. Und betet für die, die euch beschimpfen und verfolgen, damit ihr Kinder eures himmlischen Vaters seid. Er lässt seine Sonne nämlich über Böse und Gute aufgehen. Er lässt es regnen auf Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Das tun doch auch die Zöllner, oder? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr da Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden, die Gott gar nicht kennen? Ihr sollt vollkommen sein, so wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ich habe drei Punkte. Meistens sind es ja drei. Wie wir ans Ziel kommen, Nummer eins, indem wir auf Jesus hören. Hinhören ist wichtig. Ja, sehr wichtig sogar. Also, sonst funktioniert das nicht. Du kannst hier sitzen und die Predigt vorbeirauschen lassen und sagen, okay, nächster Punkt. Hinhören. Hinhören, was Gott uns sagt. Hier heißt es zweimal in unserem Text, ihr habt gehört. Es ist gesagt. Ihr wisst Bescheid. Und auf Jesus hören, das ist noch 100-mal wichtiger. Und Jesus sagt hier zweimal, das ist schon sehr auffällig in dem Bericht, ich aber sage euch. Und dann geht er über das, was schon bekannt war, was ja schon von Gott kam, noch viel weiter hinaus. Zwei Sachen zu dem, auf Jesus hören. Auf Jesus hören. Das Wichtigste ist, weil er der Einzige ist, der uns zeigen kann, wie wir wirklich ans Ziel kommen. Es ist ja nicht leicht, ne, den Weg zu finden. Die Bibel sagt mal, die Pforte ist eng, der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Es sind nur wenige, die ihn finden. Es ist so. Und der Weg zum Ziel ist ein Dauerlauf, also anstrengend. Der ist dann auch noch ein Hindernislauf. Man muss zwischendurch auch noch über irgendwelche dummen Hindernisse springen, die im Weg stehen. Und der ist sogar ein Labyrinthlauf, wenn ich mal so sagen darf, wo man wirklich Unterstützung braucht. Hey, wo geht's denn überhaupt lang? Und als Christen haben wir einen wunderbaren, vollkommenen Coach. Also ein Coach ist ja jemand, der einen begleitet, der einen unterstützt, der einem Tipps gibt und so weiter. Und dieser Coach für uns ist Jesus Christus. Jesus weiß, wie man Ausdauer trainiert. Er weiß, wie man es lernt, ohne nach links und rechts zu schauen, unbeirrt, klar aufs Ziel fokussiert zu laufen. Er weiß, dass wir zwischendurch auch immer wieder vom Wasser des Lebens trinken müssen. Haben wir alle schon gesehen bei so einem Lauf. Ne? Manchmal kommen sogar welche von der Seite her angerannt und reichen dem Läufer was zu trinken. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, sagt Jesus, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Drittens, er weiß auch, wie man mental ganz bei der Sache bleibt, unbeirrt nach vorne schaut, was man gegen Erschöpfung und Muskelkrämpfe tun kann, im Bild gesprochen. Und er weiß außerdem, wie man es verhindert, den Mut und die Entschlossenheit zu verlieren, während einen die Kräfte verlassen schier. Und schließlich, er weiß die richtige Strecke. Gut, im normalen Sport weiß man normalerweise die Strecke, schon klar. Aber hier im Bild gesprochen, es ist doch ein Weg, der oft sehr turbulent ist, der uns durch Höhen und Tiefen trägt. Und Jesus sagt, ich bin selber der Weg. Ich bin es. Also wenn du mich hast und wenn du auf mich hörst, das ist ja unser erster Punkt heute Morgen, dann kommst du auch zum Ziel. Wir benutzen ja auch heute noch das Wort hören im Sinne von gehorchen. Ja, hör mal auf deinen Lehrer. Heißt ja nicht nur, was hat er gesagt? Okay, vergess es wieder, sondern heißt ja, es auch tun. Also Jesus sagt auch mal, wer meine Worte hört und tut sie. Der ist wie jemand, der sein Haus auf einen guten, festen Untergrund baut und was dann im Sturm standhält. Also wir müssen, das ist wirklich der erste und der wichtigste Punkt, auf Jesus hören. Es ist nur ein kleiner Satz in dieser Bergpredigt, der aber so wichtig ist. Ich aber sage euch, Jesus weiß es. Er weiß den Weg. Deswegen müssen wir immer bei ihm anfragen. Auch durchs Labyrinth, die Irrungen und Wirrungen, wo geht's jetzt wirklich lang, brauchen wir einen, der uns hilft. Sonst verlieren wir uns und wir finden das Ziel nicht mehr. Ich weiß nicht, vielleicht warst du schon mal auf dem Jahrmarkt, auf der Duld, irgendwo in so einem Spiegelkabinett. Reingehen ist leicht, ne? Irgendwo steht ein Schild, Eingang, Entrance, da geht's rein. Okay, dann bist du drin. Aber dann wird's spannend, ja. Da gibt's links und rechts einen Weg und überall sind Spiegel und du weißt überhaupt nicht mehr Bescheid, wo vorne und hinten ist. Und manche kommen auch nicht mehr raus. Also da muss dann irgendjemand kommen von den Bediensteten und muss dir da wieder raushelfen aus diesem Labyrinth. Also nicht so einfach. Und da wäre es natürlich toll, wenn in dem Labyrinth irgendwo so Schilder stünden, wo drauf steht, hier lang, dort lang, da geht's lang. Ja. Und das ist ja in unserem Leben als Jesus so. Wir haben die Gebote, wir haben das Wort Gottes, wir können gucken, wo es lang geht. Also, lass dich nicht von Möchtegern-Wegweisern irritieren. Höre nur auf den einen, der dich wirklich ans Ziel bringen kann. Viele Wege führen nach Rom, aber nur ein Weg führt dich bis in den Himmel. Das ist Jesus. Und da gibt es ein Lied, das heißt, viele Wege gibt es auf dieser Welt. Doch einen können wir nur gehen. Die Frage, die sich uns dadurch stellt, ist, welchen Weg ich nehme. Soll ich den Weg gehen, der mir gefällt? Suche ich einen, der recht bequem? Doch nicht, was ich denke und wünsche, zählt. Wie er führt, will ich gehen. Tolles Lied, super Text. Und dann im Refrain. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Lass mich's erkennen, o Herr, und bekennen, dass du nie einen Fehler machst. Ist auch ein schwerer Satz. Ja, manchmal passieren Dinge in unserem Leben, da denken wir, wo war Gott jetzt? Wir hatten gestern ein sehr interessantes Gespräch mit einem guten alten Freund, der gesagt hat, ja, Gott ist nicht da. Wo war er, als mein Bruder sich das Leben nahm? Wo war er da? Und von wem nur sagen, auch wenn du es nicht glaubst, Gott war da. Gott kennt uns. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit und all meinen Sinnen und alles beginnen möchte ich, dass du, Herr, überwachst. Also auf Jesus hören. Wir haben ja in dem Lied gerade gesungen, was es heißt, auf Jesus zu hören. Mir ist schon bewusst, das ist eigentlich jetzt was relativ Abstraktes, ja. Es gibt keine Telefonnummer, kein WhatsApp, hallo Jesus, pass mal auf, so und so. Was leichter wäre, denken wir oft, ja. Ist nicht. Schwierig, klar. Gut, es gibt die 50-15, ne? Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, Psalm 50-15, klar. Aber es ist schon wahr, manchmal ist es nicht so einfach, hinzuhören, zu verstehen, was sagt Gottes Wort jetzt wirklich? Darf ich da den als Partner jetzt haben oder nicht? Ist es Gottes Wille oder nicht? Steht nicht im Psalm 322, wie es ist. Gibt's ja nicht, okay. Also es ist nicht immer einfach. Und wir haben aber gerade, sehr interessant, ist mir aufgefallen, gesungen, komm zu Jesus, sing zu Jesus, fall auf Jesus, schrei zu Jesus, tanz für Jesus, bis hin zur Fliegheim zu Jesus. Das ist alles Hören auf Jesus. Gott kann reden. Er kann dich so tief in deinem Innern ansprechen. Durch eine Predigt, durch einen anderen Menschen, durch Erlebnisse, manchmal sogar durch Träume. Ist eher selten, aber auch das geht. Gott hat viele, viele Wege. Und jetzt der zweite Unterpunkt heißt, das ist das Obercoole, habe ich mal so ein bisschen frech formuliert, Jesus läuft an deiner Seite. Das ist ja ganz was wirklich Cooles, ja. Du bist nicht allein unterwegs. Er ist da. Immer bei dir, auf Schritt und Tritt, auch wenn du Schlimmes erlebst. Er ist da. Er trägt dich, er hält dich. Bei allen Weiterkommen, bei allen Zwischenetappenzielen, die du erreichst, freut er sich mit dir. Und bei allen Fehlschlägen oder Stolperern ist er auch da. Er tröstet dich, er ermutigt dich und hilft dir wieder auf. Er ist wie ein treuer Freund, der immer für dich da ist. Die Hirten zu Bethlehem hatten einen Moment im Leben, kurz aber intensiv, wo sie die Engel Gottes, den Sohn Gottes rühmen hörten. Sie hörten und sie lebten dadurch auch anders. Er ist immer da, auch wenn du gerade nicht die Engel singen hörst oder denkst, ich versinke in Problemen und Schwierigkeiten und alles ist nur noch blah. Er ist trotzdem da. Und auch wenn du dich mal verletzt, er reinigt deine Wunde, er heilt alle deine Gebrechen, sagt die Bibel in Psalm 103. Er hat unsere Gebrechen weggenommen und die Krankheiten getragen. Und er klebt ein Pflaster drauf. Also Wunden kann man nicht immer vermeiden. Auch beim Läufer kann es passieren, dass er einen Krampf kriegt, dass er stürzt. Es kann uns alles passieren. Aber Gott ist da. Mein zweiter Punkt. Erster war auf Gott hören. Der zweite, indem wir Liebe praktizieren. Und da gehen wir jetzt ganz, ganz nah an diesen Text aus der Bergpredigt. Der Weg, mit dem wir unterwegs sind, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, den ist jemand schon vor uns gegangen, Jesus. Er weiß, wann die schweren Stücke kommen, wann es steil wird. Und davon handelt hier die Bergpredigt. Die redet nämlich von Liebe. Der Weg, den wir als Christen gehen, ist ein Weg der Liebe. Gut, das kann man jetzt als Plattitüde abhaken. Naja, okay. Christsein heißt Nächstenliebe, weiß jeder. Die Bibel sagt mal, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Es ist sehr herausfordernd, dass Gott die Liebe ist. Und er sagt hier, und das ist eigentlich geradezu, wie soll ich sagen, also unfassbar, liebet auch eure Feinde. Ich meine, es ist ja oft schon schwer, die Schwiegermutter zu lieben. Ich gehe mal in der Regel davon aus, es ist nicht unbedingt dein Feind. Ja? Du hast sie dir vielleicht nicht ausgesucht, sie ist da in deinem Leben. Und in der Regel ist es relativ, also es ist meistens schon leichter, jemand, der einem nahe steht, Wolfgang hat gesagt, die eigenen Kinder zu lieben. Aber jetzt einen, der mir Böses will, der mich verletzt hat, der mich betrogen hat, vielleicht mich geschlagen hat, den lieben? Also Jesus. Paulus sagte mal in 1. Korinther 13, Glaube, Hoffnung und Liebe, aber das größte von diesen drei eh schon sehr hohen Zielen ist die Liebe. Und Blaise Pascal hat mal gesagt, ein Tropfen Liebe ist mehr als ein Ozean Verstand. Das ist sehr herausfordernd, denn von Natur aus haben wir eine solche Liebe nicht. Aber das gehört dazu, wenn man ans Ziel kommen will. Liebe praktizieren. Für Menschen da sein. Das kann ein gutes Wort sein, ein kleines Geschenk, ein lieber Brief, ein Essen. Eine Einladung. Ich habe oft solche Momente in meinem Leben gehabt, wo Menschen mir solche Liebe gezeigt haben. Es hat mich umgeworfen. Es war einfach toll. In meiner größten Not, wo ich mal die schwere Glaubenskrise hatte, sagte ein Freund zu mir, du kannst kommen. Ich habe Zeit für dich. Ich muss zwar tagsüber arbeiten, aber am Abend habe ich Zeit für dich. Dann reden wir miteinander. Komm. Dann bin ich gekommen. Ein paar Tage bei ihm geblieben. Was gut war. Sonst hätte ich vielleicht nie wieder zum Glauben zurückgefunden. Also, wer auf Jesus hören will, der muss auch die Menschen lieben. Daran wird jeder erkennen, dass ihr wirklich meine Jünger seid, sagte Jesus, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und in Lukas 10 lesen wir, Jesus sagte, du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Vermögen und mit deinem ganzen Gemüt und deine Nächsten wie dich selbst. Ich weiß ja nicht, Feinde. Ich habe früher gedacht, ich habe eigentlich keine Feinde. Aber irgendwann wurde mir dann schon mal klar, dass zum Beispiel der eine Autohändler, der mich vor vielen Jahren schlimm betrogen hat, aber immer so nett getan hat, so kumpelmäßig so ein bisschen, habe ich mich geärgert, weil der hat mich um einiges Geld betrogen. Gut, Feind, okay. Kann man natürlich jetzt differenzieren, Feind lieben. Aber es gibt schon Menschen, wo wir vielleicht, wenn wir ganz ehrlich sind, sagen würden, naja, also mein Freund ist es jetzt nicht gerade, gell, ja. Okay. Und wir lesen so viel in der Bibel über Gottes Liebe und über die Liebe, mit der wir auch die anderen lieben sollen. Da kann man ja schon allein über das Thema mindestens 20 Predigten halten. So oft kommt das in der Bibel vor. Und heute nur dieser kleine Satz aus der Bergpredigt. Jesus hat das vorgelebt. Er hat das perfekt vorgelebt. Er hat jeden geliebt, auch wenn es ein Zöllner war. Also auch einer, der bei den Juden unbeliebt war, weil er in die eigene Tasche gewirtschaftet hat. Oder wenn das Verachtete oder Frauen galten damals nicht viel oder Kinder galten noch viel weniger. Er hat sich den Aussätzigen zugewandt, die keiner wollte, weil man Angst vor Ansteckung hatte. Gab zwar noch kein Corona, aber es gab Aussatz und es war auch schlimm und gefährlich. Keiner wollte mit denen zu tun haben. Jesus hat alle Menschen angenommen, wie sie sind. Ich muss sagen, wenn ich so zurückblicke in mein Leben, es gab verschiedene Phasen. Ich war ja mal eine Zeit lang als fest angestellter Prediger in einer Gemeinde in Bremen. Und wir wohnten dort mitten in der Drogenszene. Ich glaube, das ist heute noch so. Also damals war es sehr ausgeprägt. Am Dobben und die ganze Umgebung dort, Steintor und so weiter. Es war eine sehr wüste Gegend. Also da hat sich alles Mögliche getummelt an Volk. Nur keine normalen, sage ich mal, konservativen Menschen, aber sonst alles, was man sich vorstellen kann, Studenten und Anarchisten und Drogenabhängigen, Obdachlose und ich weiß, also es war eine sehr, sehr bunte, interessante Welt. Und wir mittendrin mit unserer Wohnung. Am Silvester gab es immer Anarchie. Draußen auf der Straße haben dann die Autonomen, ja, die alles ablehnen, ja, die haben dann da die Fenster eingeschlagen und die Autos umgekippt. Das konnten wir alles aus unserem Fenster herrlich beobachten, da braucht man gar keinen Fernseher. Also es war eine recht wilde Zeit, muss ich sagen, auch in der Gemeindearbeit. Das war natürlich schon geprägt von solchen Menschen. Da war die Teestube, die wir hatten, da kamen schon manchmal sehr komische Leute rein. Und ich habe irgendwie innerlich gespürt, ich hatte gar keine Erfahrung mit solchen Randgruppenleuten, wie man mit denen am besten umgeht. Null Erfahrung, wirklich. Ich habe bestimmt auch Fehler gemacht am Anfang. Aber Gott hat sie mir aufs Herz gelegt. Da war ein Behinderter, der kam immer wieder mit seinem Rollstuhl und der war auch, mir fehlen heute die Worte, Spastiker. Also er konnte nur sehr zittrig sich bewegen und auch schlecht sprechen. Und der war drogenabhängig und es war ein ganz wilder Typ. Echt irre, der Typ. Aber wir haben viel mit dem erlebt, mit dem Günther heißt er, ne? Ja. Bis er schließlich bei einem Hausbrand ums Leben kam. Aber Gott hat in uns, muss ich immer sagen, aufs Herz gelegt. Und da waren viele andere Typen, von denen ich erzählen könnte, die Gott uns aufs Herz gelegt hat. Das waren eigentlich ganz arme Menschen. Manche waren runtergekommen, der eine war vorher, hatte ein Geschäft, war selbstständig, ist total abgefallen, abgesackt, ist kriminell geworden und alles Mögliche. Und manchmal war es schwer, also manchmal sind solche Leute unangenehm, aber sie haben auch meistens was sehr Positives, sie sind oft sehr ehrlich. Ja, ich habe dann auch mal welche bei mir übernachten lassen, das durfte ich eigentlich gar nicht in der Gemeinde, da haben wir schon turbulente Sachen teilweise erlebt. Aber was ich damit sagen will, Gott möchte unser Herz erwärmen. Wir können ja auch sagen, mit so jemandem will ich nichts zu tun haben, der stinkt, der ist ja kriminell, asozial, was habe ich mit dem zu tun? Jesus möchte, dass wir die Menschen lieben, egal wie die sind. Das fällt uns manchmal schwer und deswegen sagt Jesus diese Dinge, die so klar und absolut, aber auch eigentlich total herausfordernd und utopisch klingen. Und Jesus weiß, wenn er jetzt einen großen Vortrag darüber hält, über die Liebe und so weiter, es wird keinem was helfen, auch zu lieben, sondern er hat es uns vorgemacht. Er ist den Weg der Liebe wirklich gegangen. Er hat die Traurigen getröstet, er hat die Verzweifelten ermutigt, er hat die Kranken geheilt, die Hungernden gespeist, er hat sogar Tote wieder zum Leben gebracht. Er ist bei den Zöllnern eingekehrt, er hat sich der Aussätzigen angenommen und so weiter. Jesus hat diese Liebe vorgelebt, vorbehaltlos. Er hatte kein Haus, kein Auto, gab es damals noch nicht, okay. Kein Luxus, gar nichts. Er hatte nur seine Klamotten, die er anhatte, und das war es eigentlich. Aus Liebe hat er sogar schließlich sein Leben geopfert, damit wir wieder den Weg zum Vater finden können. Also leicht ist es sicher nicht, weil es fordert was von uns. Es fordert uns einiges ab, zu lieben. Aber wer es schafft, sagt Jesus, der ist quasi vollkommen, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Wir werden diese Stufe nicht erreichen, das ist ganz klar. Aber wir sind auf dem Weg. Wie kommen wir ans Ziel? Wenn wir auf Jesus hören, wenn wir Liebe praktizieren, die, wie es Römer 5 steht, durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen sind. Vor allen Dingen Liebe zu den verlorenen Menschen. Wir hatten gestern ein sehr intensives, langes Gespräch, ich habe es vorhin schon erwähnt, mit jemand, der wirklich körperlich krank ist, seelisch krank ist, selbstmordgefährdet ist teilweise, auch selber weiß, dass er viel Mist in seinem Leben gebaut hat und vieles ist zwanghaft bei ihm und er kann es aber, wir sagen ihm, du Jesus, du musst ihn annehmen. Ja, sagt er, okay, wenn ich sterbe, dann bin ich bei ihm. Nee, sag ich, das ist es nicht. Das sagt er, weil er halt depressiv ist. Klar. Liebe. einfach den Menschen lieb haben. 1. Johannes 4, sagt der Johannes, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott, und wer liebt, der ist aus Gott geboren und der kennt Gott. Das ist das größte und wichtigste Gebot neben dem, Gott zu lieben. Und schließlich das dritte, also auf Jesus hören, Liebe praktizieren und schließlich auch noch mit Jesus leiden. Das gehört auch dazu. Ich aber sage euch, sagt Jesus, was über das Althergebrachte hinausgeht. Liebet eure Feinde, betet für eure Verfolger, setzt dem Bösen keinen Widerstand entgegen. Das heißt doch, verteidige dich nicht, lass das Böse still und ohne Widerspruch geschehen. Ganz praktisch, schlägt dich einer auf die rechte Wange, halt auch noch die andere hin. Ja, wie blöd kann man sein, wenn man das macht, würde ein Weltmensch sagen. Ja, du bist ja ganz doof, ne? Hältst auch noch die andere Wange hin. Ja, blöder geht's ja nicht. Aber in Jesu Augen ist es logisch. Wenn ihr die nur liebt, die euch lieben, was ist das? Wenn ihr die nur freundlich grüßt, das machen die Heiden auch. Und Jesus sagt, du, wenn einer mit dir unbedingt vor Gericht will und will deinen Ausgehanzug, dann gib ihm auch noch deinen schicken Mantel. Und wenn er dich zwingt, mit ihm irgendwo hinzugehen, wahrscheinlich um eine Last zu tragen oder sowas, dann geh halt das Doppelte. Ich habe gelesen, dass römische Soldaten einen Juden jederzeit zu einer Begleitung oder zum Lastentragen zwingen konnten, bis zu einer Meile. Und wenn jemand dich um was bittet, ja, bin ich denn die Wohlfahrt, dann gib ihm. Und wenn jemand sogar Geld von dir ausleihen will, das ist gefährlich, man weiß ja nicht, ob man es zurückkriegt, dann gib ihm, weiß ich nicht ab. Ich werde nie vergessen, ich war in der Bibelschule und da war ein Freund, ein Kollege, der war Schwarzer, er kam aus Uganda, er hatte auch nicht viel. Und der wollte mal meine Schreibmaschine ausleihen. Ich hatte also das Vorrecht ihm gegenüber, ich hatte eine Reiseschreibmaschine. Aber ich wollte sie ihm eigentlich nicht ausleihen, weil ich Angst hatte, er macht die vielleicht kaputt. Kennt ihr vielleicht auch sowas? Und er hat sie tatsächlich kaputt gemacht. Er hat tatsächlich eine Type abgebrochen, wie er es geschafft hat, weiß ich auch nicht. Das war eine schwere Lektion für mich. Eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber für mich war es eine schwere Lektion, zu tun, was Jesus gesagt hat. Bitte dich jemand, möchte jemand was ausleihen, dann mach das. Und überleg nicht erst und rechne, ja, ich kann dem kein Buch ausleihen, aber so wie ich den kenne, kommt das Buch in einem Zustand zurück, dass ich es in die Mülltonne tun kann. Mach ich lieber nicht. Nein, sagt Jesus, mach es trotzdem. Ja, das sind Regeln, müssen wir allerdings auch bedenken, aus der Bergpredigt. Das heißt, die gelten natürlich fürs Reich Gottes. Im normalen weltlichen Leben kann man das nicht immer anwenden, muss man schon deutlich dazu sagen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesprochen, es war jetzt keine allgemeine Lehre, die Bergpredigt, es war für die Jünger. Und in weltlichen Dingen gelten manchmal andere Regeln, das möchte ich hier noch erwähnen. Wir lesen zum Beispiel in Sprüche 31, tu deinen Mund auf für den Stummen, für das Recht der Verlassenen. Oder ein Vers weiter, tu deinen Mund auf, richte Recht und verteidige den Elenden und Armen. Also, wir sollen schon dem Bösen Widerstand leisten an der richtigen Stelle. Aber wenn es um das Reich Gottes geht, um das Anliegen von Jesus, dann sollen wir uns nicht wehren. Oder denken wir an Paulus, der hat sich sehr wohl gegen seine Anklage, die die Juden in Jerusalem gegen ihn vorbrachten, gewehrt. Es war eine schwere Situation, der Mob war wild, die römischen Soldaten haben ihn dann zwar zu sich genommen und quasi geschützt vor der tobenden Menge, aber er war doch gefangen und dann wollten sie ihn verhören, die römischen Soldaten, und wollten ihn auspeitschen. Und da hat sich Paulus dagegen gewehrt, erfolgreich, und sagte, hört mal Leute, ich bin römischer Staatsbürger, überlegt euch gut, was ihr tut. Ohne richterlichen Urteilsspruch darf ein römischer Staatsbürger nicht ausgepeitscht werden. Also Paulus hat sich sehr wohl verteidigt. Aber für uns Christen gilt, sammle feurige Kohlen auf das Haupt deines Feindes. Wenn dein Feind hungert, speise ihn, sagt Paulus in Römer 12. Wenn ihn dürstet, dann gib ihm was zu trinken. Du sammelst so feurige Kohlen auf sein Haupt. Weiß ich, Lisa hat das Beispiel schon mal erzählt. Wir hatten mal eine Nachbarin, die war richtig böse. Hat immer extra ihren Müll in unsere Mülltonne reingetan, nur um uns zu ärgern. Es war eine fiese Frau irgendwie. Und eines Tages wussten wir, die hat Geburtstag, haben wir irgendwie mitgekriegt. Und da hat Lisa ihr eine Blume geschenkt und ihr zum Geburtstag gratuliert. Und die Frau war sowas von baff. hä, ich bin böse zu der und die ist jetzt nett zu mir? War total durcheinander, die Arme. Das nennt die Bibel feurige Kohlen auf das Haupt des Feindes sammeln. Ja, dem Feind sogar Gutes tun. Wir konnten dem Mörder unseres Sohnes, vor 5 Tagen hat sich das zum 13. Mal gejährt, dieses schreckliche Ereignis, Gutes tun. Lisa konnte ihn im Gefängnis besuchen und sehr lange mit ihm sprechen und ihm Liebe beweisen. Das kann man, wenn man Jesus hat und auf Jesus hört und Liebe praktizieren will und auch bereit ist, mit Jesus zu leiden. Wozu das alles? Damit ihr euch als Kinder eures himmlischen Vaters erweist, sagt Jesus hier. Was will Gott? Dass wir ans Ziel kommen. Wie kommen wir ans Ziel? Erstens, auf Jesus hören. Zweitens, Liebe praktizieren und drittens, bereit sein, auch mit Jesus zu leiden. Amen.